Sie hören SBS German.
Mai 1945. Der Krieg ist aus. Deutschland und Europa liegen in Trümmern. SBS-Hörer erinnern sich.
Vor Verdunklung Fenster schließen. Außer unserer Wohnungstür im Dielenbereich gab es eine zweite, welche direkt von der Küche zum Treppenhaus führte. Meine Eltern empfanden diesen Sachverhalt als sehr beruhigend. Wenn eine der großen dunkelbraun lackierten Holztüren brenne, so könne man immer noch durch die zweite flüchten. Dieser Auffassung schloss ich mich an, soweit ich als Kind die zugehörige Einsicht nachzuvollziehen vermochte. Neben dem verzierten Rahmen jener Küchenwohnungstür befand sich ein goldfarbener, geschwungener Kleiderhaken, der als griffbereiter Aufbewahrungsplatz für meinen Kochtopf diente. Dieser war blau. Neben dem Türpfosten unter jenem blauen Kochtopf befand sich ein Abstelltischchen. Darauf lag, zusammengefaltet, eine weiße Wolldecke, indessen unter ihm drei braune Handkoffer standen, alles stets griffbereit. Jenes bedrohliche Aufheulen der Sirenentöne nahm ich nachts immer erst wahr, nachdem ich sehr plötzlich aus dem Bett gehoben und eilig zur Küchenwohnungstür getragen wurde. Dort ergriff jemand die weiße Decke, wickelte mich darin ein und stülpte mir den blauen Kochtopf über. Im Hinausrennen ergriffen sie die Handkoffer. In selteneren Fällen, während derer noch genug Zeit blieb, gab mir jemand meinen roten Kinderkoffer, in dem sich Spielzeug befand. So ausgestattet wurde ich unter Sirenengeheul durchs dunkle Treppenhaus getragen. Die Tür, welche zum Hof und Garten führte, öffnete man zunächst nur einen Spalt, horchte vorsichtig hinaus und sofern nicht das Geräusch einer sich unmittelbar nähernden Bombe zu vernehmen war, rannte man rasch zur Kellertreppe, welche sich an der Außenwand des Hauses befand. Dabei war oft das pfeifende Geräusch herumfliegender Splitter zu vernehmen, bis sie mit einem Knall irgendwo einschlugen, jedenfalls aber nicht in meinem blauen Kochtopf. Jene Hausbewohner, welche weniger Vorbereitungen zu treffen hatten und infolgedessen schneller waren, obwohl es sich fast ausschließlich um ältere Leute handelte, trafen stets vor uns im Luftschutzkeller ein. Ich war das einzige Kind und insofern auf das zumeist unspektakulär Unterhaltsame angewiesen, was sich mir dort bot. Offenbar meinetwegen hatten wir einen etwas abgelegeneren Raum, in dem sich ein Doppelstockbett für Kranke oder Verwundete befand. Man legte mich hinein und ich sollte weiter schlafen, während die nicht zu meiner Familie gehörenden Hausbewohner in einem großen Gemeinschaftsluftschutzraum zusammensaßen. Alle Zwischentüren, da aus Holz und somit brennbar, hatte man entfernt. Jedes Mal bat ich, auf die obere Fläche des Doppelstockbettes gehoben zu werden, weil ich mir von dort aus eine bessere und somit etwas unterhaltsamere Sicht auf die Menschen im großen Kellerraum erhoffte, aber meine Bitte wurde stets mit der Begründung abgewiesen, dass es im unteren Bettteil sicherer sei. Von dort aus nahm ich eines Nachts mit unverhohlenem Interesse wahr, dass der Luftschutzwart mit großem Vorschlaghammer die Kellerschachtgitter aus ihren Verankerungen schlug, sie neben die Hauswand legte und einigen älteren Leuten zeigte, wie man unter Nutzung der eingelassenen Steighaken vom Luftschutzkeller zum Hof hinaufklettern konnte. Dass diese Übung dem Notfall diente, ausgelöst durch Bombenexplosion oder Phosphorbrand, jenen nutzen sollte, die bis dahin überlebt hätten, sagte mir niemand. So übten die offenen Kellerschächte unsägliche Faszination auf mich aus und ich konnte kaum den anbrechenden Morgen mit hoffentlicher Entwarnung erwarten, um unbeobachtet hinauszuklettern und endlich jene Splitter auf dem Hof zu sammeln, welche ich nachts so verlockend herumfliegen und einschlagen gehört hatte. Alle Kinder sammelten Splitter und wer die größten hatte, genoss entsprechend hohes Ansehen. Während der nachfolgenden Monate wurde immer öfter von den Russen gesprochen. Auf die war ich sehr gespannt. Bis dahin kannte ich nur einen, der hieß Stalin und war in Zeitungen abgebildet. Seine Uniformhosen trug er in eindrucksvolle Soldatenstiefel gesteckt, die ihm bis zu den Knien reichten und er hatte einen Bart unter der Nase, sah aber trotzdem ganz anders aus als Hitler. In meiner Vorstellung war Russe, wer aussehe wie Stalin. Plötzlich wurde mit Gewehren gegen die Kellereingangstür geschlagen und sie mit Stiefeltritten aufgestoßen. Gröhlend und in einer mir unverständlichen Sprache laut Befehle brüllend, stürmten Männer herein, die aber nicht jene von mir erhofften Russen sein konnten, weil niemand von ihnen aussah wie Stalin. Dennoch enttäuschten sie meine Erwartungen auf etwas Abwechslung in der Monotonie unserer Kellernächte nicht. Einer der Uniformierten griff nach dem Handkoffer, welcher Herrn Barkop gehörte. Genau das war es, worauf ich ewig gehofft hatte, endlich zu sehen zu bekommen, was die Erwachsenen Wichtiges mit sich in den Keller brachten. Der alte Herr aber hielt sein Eigentum fest umklammert auf dem Schoß und weigerte sich, es hinzugeben. Frau Borkop umklammerte die Beine des Soldaten, der die alte Dame mit einem Stoß wegtrat, sodass sie auf dem Kellerboden lag und laut schrie: »Ernst, gib ihm sofort den Koffer!« Es schien ein Aufatmen durch die Menschen im Luftschutzraum zu gehen, als der alte Herr sein gehütetes Stück zu Boden fallen ließ, vom Russen einen Tritt erhielt und neben seiner Frau zu liegen kam. Der Soldat hob den Koffer auf und hängte sich, endlich, das Gewehr wieder über die Schulter. Seine Kollegen schrien: »Uri, Uri!« zerrten alle Anwesenden an den Armen und rissen ihnen die Uhren von den Handgelenken. Der Russe, welcher beinahe Herrn Borkop erschossen hätte, brach die Verschlüsse des Handkoffers auf und durchsuchte den Inhalt nach Brauchbarem. Interessiert stellte ich mich dazu, traumhaft, eine Mundharmonika. Sowas müsste ich mich mal trauen, einem alten Mann seinen Handkoffer wegnehmen, darin eine Mundharmonika finden und sie einfach behalten. Wenn ich etwas mutiger wäre, würde ich damit durch den Keller Lichtschacht klettern und laut Musik machend auf dem Hof herumspazieren. Auf derlei Möglichkeiten schien der Russe aber gar nicht zu kommen. Nachdem er das Ding nochmal von allen Seiten betrachtet hatte, reichte er es mir mit seinem freundlichen Lächeln und sagte: »Du!« Das war mein schönstes Luftschutzkellererlebnis. Ich wollte dieses wunderbare Geschenk gleich meiner Mutter zeigen, aber ihr Stuhl war leer. Auch in unserem Familienkellerraum konnte ich sie nirgendwo entdecken. Nicht einmal meine Schwester Eva war dort oder sonst wo zu sehen. Ungeduldig und voller Freude machte ich mich mit meinem neuen Besitz auf den Weg, um meine Mutter zu suchen. Wir wohnten in Dahlem unter den Eichen, einer breiten Straße, die quer durch Berlin von Schöneberg bis Potsdam führt. Dort entdeckte ich das Interessanteste, was es, außer den Splittern nach Bombenangriffen, zu sehen gab. Eine endlos scheinende Kolonne von Pferdewagen, unter deren Planen jeweils mehrere Russen saßen, aus Flaschen tranken und sehr laut waren. Da meine Mutter nun weg war, beschloss ich, mich mitnehmen zu lassen. Also ging ich an den Straßenrand und schrie unermüdlich mit den Armen winkend: »Ich will mit, nehmt mich mit!« Gelegentlich warf einer der Männer einen braunen Keks runter. Manche riefen mir etwas in unverständlicher Sprache zu, aber niemand nahm mich mit. Ich sah meine Chance noch nicht vertan, als ich von hinten unsanft am Arm gezogen wurde. Eva erkannte, die mit schneidender Stimme befahl: »Du kommst sofort mit nach Hause!« Widerstrebend ließ ich mich mitzerren und sah zu meiner Verblüffung, dass sie gleichermaßen zerschlissene Schnürstiefel mit hässlich groben Wollsocken trug, wie jene alte Frau, die mich im Keller angewiesen hatte, sofort in den Luftschutzraum zurückzugehen. In unserer Wohnung nahm mich die andere alte Frau mit der hässlichen Kleidung in Empfang. Unter ihrem Kopftuch erkannte ich das Gesicht meiner Mutter. Fassungslos starrte ich sie an. »Russen wollen keine alten Frauen«, erklärte sie mir. »Deshalb haben Eva und ich uns so angezogen, das Haar mit Mehl geweißt und gehofft, dass sie uns nicht mitnehmen.« Irritiert berichtete ich, dass sie mich nicht mitgenommen hatten, obwohl ich überhaupt nicht alt aussehe. Bald stand das nächste Ereignis bevor. Man beriet sich aufgeregt darüber, was denn von der bevorstehenden Situation zu erwarten sei, wenn die Amerikaner in Berlin einmarschierten. Aus Richtung Westen würden sie kommen. Und hoffentlich sei von ihnen nichts zu befürchten. Aber ganz sicher war man sich doch nicht. Deshalb wachte auch nachts stets jemand am Fenster, Ausguck haltend, ob schon etwas von den Amerikanern zu sehen oder hören sei, um die anderen rechtzeitig warnen zu können. Die Rollen mit den schwarzen Pappen vor allen Scheiben hatte man entfernt und auch jene Erinnerungszettel abgerissen, auf denen der Hinweis stand: vor Verdunklung Fenster schließen. Ein bisschen Hoffnung hatte ich schon, dass man wieder in den Keller müsse und weitere aufregende Ereignisse dem Alltag wieder entsprechende Spannung von gesteigertem Unterhaltungswert zukommen ließen. Eines Morgens rief Eva: »Sie kommen!« Die Nachricht verbreitete sich im Haus, man stand aufgeregt am Fenster. Aus westlicher Richtung marschierten endlos scheinende Kolonnen junger Männer die Verbindungsstraße unter den Eichen entlang. »Und die kommen alle aus Potsdam?«, fragte ich fassungslos. »Nein, aus Amerika«, wurde ich belehrt. Ihren Auftritt fand ich enttäuschend eindruckslos. Weder hatten sie Pferde dabei, noch trugen sie Stiefel mit benagelten Sohlen, womit die Russen immer beachtlichen Lärm verbreiteten, wenn sie auf den Straßenpflastern marschierten. Diese jungen Männer hingegen gingen beschwingten Schrittes mit knöchelhohen Schnürschuhen auf Gummisohlen und daher fast unhörbar. Alle aus Amerika kommend. Damit wusste ich, dass es hinter Potsdam ein Land zu geben schien, in welchem nur junge Männer lebten, ohne Pferde, weshalb sie zu Fuß gehen mussten und mangels attraktiver Nagelstiefel kaum zu hören waren. Mit ihrem unspektakulären Einmarsch schien die unterhaltsame Kriegszeit meiner Kindheit sich dem Ende zu nähern, um einen langweiligen Frieden folgen zu lassen, der womöglich auch noch anhielte, bis ich eingeschult würde. Wann immer ich während meiner nachfolgenden Kindheitsjahre eine Wohnung betrat, orientierte ich mich, ob es eine zweite Tür gab, durch welche man hinaus könnte, wenn die andere in Brand geriete. Als ich nunmehr im Alter von fast 65 Jahren auf dem Trödelmarkt ein kleines weißes Emailleschild entdeckte, auf dem in schwarz-altmodischer Schrift zu lesen stand, vor Verdunklung Fenster schließen, sah ich es ergriffen an und mir kamen die Tränen. Meine Dankbarkeit galt vier unterschiedlichen und miteinander verbundenen Sachverhalten, nämlich jenen, dass ich alles überlebt hatte und keine Bombennächte mehr in Luftschutzkellern verbringen musste und bis zur Gegenwart Frieden erleben durfte. Vor allem wurde ich mir der Dankbarkeit bewusst, mit der ich das Verhalten meiner Mutter erkannte, die mich ihre Angst während dieser dramatischen Zeit, in der man nie wusste, ob man am nächsten Tag noch leben würde, nie spüren und mich in meiner Vorstellung ließ, Krieg sei etwas Selbstverständliches. Renate Scheffel, Berlin.
The 8th of May 1945 turned me from a refugee into a displaced person. I was a 10-year-old boy in a refugee camp in Bresegarde, Mecklenburg. I lived in fear of daily strafing from American fighter planes. Was it the 7th of May or was it the 8th of May? To me, the dates were of no importance. I had survived the German bombs on Riga in Latvia in 1941, the Russian air raids on the seaport Ventspils, Windau, many refugee camps since 1944, and now this crowded little village of refugees with the retreating German army, another deadly target. One early May morning we all heard distant deep rumble. Within minutes it grew louder and louder. The windows began to rattle, even the air around seemed to vibrate. The Americans were coming. Their tanks in long columns were on the move on the main road about 2 kilometers away. In a little while an American spotter plane was making slow circles over our village. Our village was being inspected for any German blockades on the roads or masked defenses. Then a jeep with a machine gun mounted above its windscreen and crowded with about 8 armed and helmeted soldiers came slowly, cautiously, along the main street. We all ran for safety in our underground cellar. We feared that shooting could break out at any moment. There were many armed German soldiers about. As we waited for the Americans, two frightened German soldiers still carrying their rifles pushed into hide amongst us refugees. The new danger was that we feared that the Americans might throw in a hand grenade if they saw armed Germans with us. We begged the soldiers to go into the back garden and throw their rifles away. It would be better if the soldiers went inside one of the farmhouses and waited there until it was over. Just as the two soldiers left us, an American soldier, pointing his rifle at us, came down into the cellar to look us over. We called out, "Thank you very much." We were being liberated by the Americans. Those who knew some English tried to explain that we were Latvian refugees. The soldier was trying to explain that he was searching for German Nazi soldiers. In a moment, he was gone. Then we heard one loud explosion coming from the western end of the village. A few minutes later, the first American tank appeared, followed by hundreds more. The noise from the engines was deafening. Our street was suddenly filled with dense blue smoke, strongly smelling of petrol. Perched on the tanks were American soldiers dressed for battle. I noticed that they carried smaller rifles than the Germans. Later, we found out that for some unknown reason, the first tank on entering the village fired one shot at the barn belonging to the old couple where I was sent to work. In moments, the barn's straw-thatched roof was engulfed in flames. Sadly, the barn was burnt out. Some of the tanks, with their crews, were left in our village. A house-to-house search was made. The Americans were searching for Nazi propaganda material and weapons. The German rifles were smashed against tree trunks so that the wooden stocks were damaged. Broken rifles could be seen all over the ground. One soldier came to our building and wrote in chalk on the wall, US. We were grateful to be under the protection of the United States of America. That day we found out that the Americans had met up with the advancing Russians from the east only 12 kilometers away from our village. The Americans told us that we were free to go back to Latvia. We said no. We did not want to go and live in Russian-occupied Latvia. We told the Americans that Latvia was not free. As soon as I felt safe to go out on the street, I went out to watch and take in the drama-filled moments of one army surrendering to another. I saw a never-ending column of disarmed German soldiers walking unhurriedly through our village. The roadside ditches contained discarded officers' caps and their jackets with medals still pinned on. Rifles, machine guns, grenades and anti-tank rockets were strewn along the roadside. Army trucks and cars with ignition wiring ripped out and drained of petrol lay in hundreds abandoned in fields and under cover of trees. Ilmar and I climbed into an abandoned bus. It must have been used as a temporary kitchen. Warm noodle soup had been left in a large stainless steel container. We ate some of the noodles. We saw an army pistol near the driver's seat. A large wad of useless Polish banknotes was souvenired by us. We felt rich, counting out up to 7,000 zlotys. Later, we threw the money away, fearing periodical camp inspections by the military police. For several days, there was a continuous stream of war-weary soldiers passing our village. It was strange that no one was guarding them. At some crossroads beyond our village, military police would direct the men towards the first interrogation centers. Later we saw large, fenced-in areas holding thousands of men. For days they had to stay in open air until they were processed to go to their designated POW camps. It was lucky for them that it was already May and the days and nights were warm. Several Latvian soldiers stopped at our camp when they saw a Latvian flag displayed from our building. One sad-faced soldier rested up for a couple of days. His hobby was sketching portraits. He asked me to sit on a log outside and within minutes made a large portrait of my face. He carried with him a leather army map case. The map case contained many drawings of his war experiences. Two young Latvian soldiers joined us for a short while. They were students and interested in looking over the abandoned military equipment for useful bits of electrical components. I enjoyed going with them to look at cars, trucks and anti-aircraft guns. Regrettably, the Latvian soldiers had to leave us soon and rejoin the others marching into captivity. Several warehouses had been left open by the Americans and for the time being were not guarded. Soon the shelves of warehouses were emptied. I saw villagers carry home large sheets of bootmaker's leather. Others had over their shoulders bolts of clothes. Mother also had come into possession of a bolt of white linen material. She made good use of the Singer sewing machine to make for us much-needed shirts, blouses and skirts. I was very curious about the American soldiers. They were tall, young men with boyish, plump faces. They looked well fed and were easygoing and happy. They were eating all the time. I soon found out that mostly it was wriggly chewing gum. The soldiers with the tanks carried pistols showing fancy ivory handles. Their English sounded very strange after hearing the accustomed languages of Russian and German soldiers. Once a Polish worker went up close to one of their tanks and began to pick up cigarette butts discarded by the Americans. Their tobacco was a superior mix. Suddenly, an angry, yelling American rushed at him, swinging punches. We quickly learned to keep out of their way. Soon I saw black American soldiers. I was in great awe. I had never seen black people, except in picture books about the jungles of Africa. The black soldiers were in the American army to do the boring jobs such as driving trucks. They were in separate units from the white soldiers. To celebrate their victory, each night the Americans fired their rocket pistols. The air was full of green, orange and red flares. They must have used a lot of German army flares as the fireworks lasted late into the night. Drunken soldiers were driving jeeps up and down the village streets. We stayed out of their way. The American major in charge of our village became friendly with one of the young Latvian women. She spoke good English and acted as our official interpreter. About a week later, American trucks arrived to take us away. After several hours of travel in a long convoy of trucks, we arrived at a camp. To our great dismay, we saw a red Soviet flag flying from a mast in front of the camp's office. Whilst Polish, Russian and Ukrainian refugees were getting off their trucks, the Latvians refused to leave their trucks. We felt betrayed. Fortunately, the Latvian woman interpreter found that the major had come along with the convoy. She quickly persuaded the major to allow the trucks carrying Latvian refugees to turn around and drive out from the Russian camp before the Russians had a chance to force us off the trucks. We were greatly relieved as we were driven back into the American zone. We were taken to a large disused factory complex. In this place, a large number of French and Italian workers and former POWs were being processed for their return to their own countries. I remember hearing the happy singing of French and Italian songs. These people were in a great state of excitement. They were going home. We were sad, in contrast, wondering what was going to happen to us. We had become stateless, displaced persons. We were from now on called DP. Carlis Pexis, Nelson Bay, New South Wales.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.